Deutschlandfunk Kultur Literatur. Paris, Zürich, Triest, Rom, dann wieder Paris und wieder Zürich. Die Odyssee des freiwilligen Exils führte den Iren James Joyce durch halb Europa und ein paar Mal auch durch Deutschland. Wichtiger als Kirche, Politik und Nationalismus war Joyce, zumal vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, die kulturelle Tradition des Kontinents. Und sowieso hielt er es lieber mit den Künsten und den alten Griechen und mit seinem ausgeprägten und als Abergläubische grenzenden Sinn für geheiligte Koinzidenzen, die auf erstaunliche Weise einen Zusammenhang zwischen Nicht-Zusammengehörigem stiften. Koinzidenzen sieht er überall. Ein heiliger Zufall betrifft auch den 16. Juni, also das heutige Datum.
Der Bloomsday.
Seiner späteren Lebensgefährtin Nora begegnete Joyce zum ersten Mal am 10. Juni 1904 vor Finn's Hotel in Dublin. Sie war dort Zimmermädchen. Nora stammte aus dem Joyce Country im Westen Irlands und hieß mit Nachnamen Barnacle, was so viel heißt wie Klette.
Dem Ibsen-Verehrer Joyce gefiel schon ihr Vorname. Joyce Vater indes deutete Noras Nachnamen auf seine ureigene Art. Die wird ihn nie verlassen, prophezeite er und sollte recht behalten.
Nicht ahnen konnte die 20-jährige Nora, dass sie Sunny Jim, wie er gerufen wurde, Pate stehen würde für seine beiden großen Frauengestalten, Molly Bloom und Anna Livia.
Und dass der Bummel durch Dublin, 6 Tage nach ihrer ersten Begegnung, dereinst Geschichte schreiben sollte, als längster und berühmtester Tag der Weltliteratur, als Bloomsday, der in Dublin seit 1954 offiziell begangen wird.
Über Jims Bücher schüttelte Nora später nur noch den Kopf oder sie lachte sich halb tot. Andern ging es ähnlich, auch im deutschen Sprachraum. Aber so manchen ließ dieser Jim Joyce nicht wieder los, mitunter ein Leben lang.
Stets der Ire. 100 Jahre Joyce auf Deutsch. Feature von Walter Bonacker.
Die Droge Joyce.
I'll tell me ma when I get home, the boys won't live to get us alone.
Die Initialzündung war eigentlich meine erste Irlandreise. Damals in den 70ern war es so, dass Leute, die gerne nach Irland reisten, nicht nur einfach reisten, sondern auch irische Musik hörten, irische Literatur lasen und so weiter und so fort. Also es war so ein Gesamtkonzept. Und also fing ich nach meiner ersten Irlandreise an, irische Short Stories zu lesen, die damals sehr in Mode waren. Aber dann hörte ich natürlich sofort von diesem seltsamen Autor, wo es dann immer hieß, der hat seine ganz eigene Logik, das ist nur für einen Iren verständlich und so weiter und so fort. Und wenn irgendwas als eigentlich nicht zugänglich gilt oder nicht machbar, dann ist es für mich immer ein besonderer Ansporn.
In the night we missed the boat at Algeciras. The watchman going about serene with his lamp. And oh, that awful deep down torrent.
Als ich in England in der Sprachenschule war, 1973, habe ich im Radio die Siobhan McKenna den Monolog der Molly Bloom lesen hören. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Smith und habe mir den schwarzen Penguin Ulysses gekauft. Und so ging es los. Man ist natürlich zunächst von dem Buch verstört. Aber der Einstieg über den Monolog der Molly Bloom, der war eigentlich ideal und hat angehalten.
In der kurzen Spanne zwischen dem Ende des Krieges und der Republikgründung und bei uns gab es eine Fülle von Zeitschriften. In Deutschland, Literaturzeitschriften. Mein Vater hatte diese Zeitungen alle abonniert. Und da fand ich in einem Heft der Fähre zum ersten Mal den Namen James Joyce. Und da war abgedruckt ein Abschnitt aus der Übersetzung des Anna-Livia-Kapitels aus Finnegan's Wake. Und ich habe kein Wort verstanden, aber ich dachte, diesen Autor musst du dir merken. Da war ich vielleicht 14 oder sowas, als ich es gesehen habe und dachte, das ist etwas ganz Besonderes. Ich verstehe nichts davon, aber es interessiert mich.
Friedhelm Rathjen, Harald Beck und Klaus Reicher zog der Ire schon als Jugendliche in den Bann. Die Joyce-Forscher und Übersetzer machten auf dem Kontinent Joyce prägende Entdeckungen. Ebenso wie der Schweizer Fritz Senn, Leiter der James-Joyce-Stiftung in Zürich, und Reicherts Ehefrau.
Monika Reichert bewirtete in den 60er und 70er Jahren Freunde und Kollegen ihres Mannes und veröffentlichte später einen Memoirenband samt Kochrezepten mit dem Titel »Auch Joyce saß mit am Tisch«.
Ich habe ja die anderen Joycianer auch manchmal kennengelernt und auch beobachtet. Und da habe ich zum ersten Mal, später ist mir das noch ein paar Mal so in der Beobachtung gegangen, die Joycianer, die haben eine erotische Beziehung zu dem Text. Die sprachen über Joyce und dann wollten sie das auch noch unter Beweis stellen, indem sie eine Textstelle heraussuchten. Dann gingen sie an ihre Tasche, holten das Buch hervor und da kam so ein Lächeln auf ihr Gesicht, wie jemand lächelt, der über seine heimliche Geliebte spricht. Das fand ich ganz großartig.
Once in the dear dead days beyond recall, when on the world the mist began to fall, out of the dreams that roll in a happy throng, glow to our hearts, love sang an old sweet song.
Wir haben doch alle einen Art Forschungstrieb. Ich meine das jetzt nicht wissenschaftlich nur, sondern man entdeckt eine Schatzinsel. Da bietet Joyce sehr viel, eben gerade weil es nicht leicht ist, um Eingang zu finden und dann so diese kleinen Entdeckerfreuden. Es hört da nicht auf.
Irish Stew und Liebigs Fleischextrakt.
Seine Deutschlandpremiere hatte Joyce 1919 mit der Uraufführung seines einzigen erhaltenen Theaterstücks Exiles, Verbannte, am Münchner Schauspielhaus, dem heutigen Residenztheater. Er hatte das Drama auf eigene Kosten übersetzen und in Zürich verlegen lassen. Joyce reiste nicht nach München, meldete aber der Mäzenin Harriet Shaw Weaver nach London.
Es scheint ein stürmischer Abend gewesen zu sein. Die Theaterleitung schrieb, das Stück wäre ein großer Erfolg gewesen und dass sie froh wären, es als Erste aufgeführt zu haben. Jetzt höre ich, es sei abgesetzt worden, weil der Hauptdarsteller erkrankte. Vielleicht wegen meines Textes.
Vielleicht. Fest steht, die Kritiken waren vernichtend. Die meisten jedenfalls. Ein Rezensent empörte sich verwundert.
So viel Lärm um ein Irish Stew?
Für noch mehr Lärm sollte sorgen, was der Autor drei Jahre später, 1922, in Paris vorlegte. Im Verlag der Buchhandlung Shakespeare and Company und mit großzügiger finanzieller Unterstützung seiner Londoner Förderin Harriet Shaw Weaver. Ein Prosawerk, das wegen seines angeblich pornografischen Inhalts weder in Irland und Großbritannien noch in den USA erscheinen durfte, und dass Joyce auch daher 1927 ins Deutsche übersetzen ließ. Von einem gewissen Georg Goyert.
Ulysses. Vom Verfasser geprüfte deutsche Ausgabe. 3 Bände. Zürich, Rhein Verlag, 1927.
Auch der deutsche Ulysses erschien als Privatdruck in einer Auflage von 1000 Exemplaren und auf Subskriptionsbasis. Der Rhein Verlag bewarb das Buch als literarische Sensation ersten Ranges und stellte Joyce als Homer unserer Zeit vor. So hatte ihn der Lyriker Ivan Goll genannt. Der hochgebildete Philologe Ernst Robert Curtius schrieb damals beeindruckt:
Ulysses ist das schwierigste Buch der modernen Literatur. Nur T.S. Eliots Wasteland bereitet dem Verständnis ähnliche Mühe. Aber Eliots Gedicht umfasst doch nur 20 Seiten. Und der Verfasser hat Anmerkungen beigegeben. Joyce tut nichts, um dem Leser entgegenzukommen.
Warum sollte er? Er wusste genau, was er tat.
Ich habe so viele Rätsel und Geheimnisse hineingesteckt, dass es die Professoren jahrhundertelang in Streit darüber halten wird, was ich wohl gemeint habe. Nur so sichert man sich seine Unsterblichkeit.
Kurt Tucholsky formulierte es in der Weltbühne etwas prosaischer, jedoch ebenfalls mit Hochachtung.
Wenn eine Handlung darin ist, habe ich sie nicht verstanden. Hier ist entweder ein Mord geschehen oder eine Leiche fotografiert. Liebigs Fleischextrakt. Man kann es nicht essen, aber es werden noch viele Suppen damit zubereitet werden.
Georg Goyert übersetzte weitere Werke des Iren, unter anderem die Kurzgeschichtensammlung Dubliners und Jugendbildnis, heute bekannt als Porträt des Künstlers als junger Mann. Ein Joyce-Wegbereiter war auch der Autor Hermann Broch. In seiner Rede zum 50. Geburtstag des irischen Kollegen prägte er 1932 das berühmte Wort vom Ulysses als dem Weltalltag der Epoche. Die Nationalsozialisten stießen sich an dessen jüdischem Helden Leopold Bloom und 1938 stand der Roman auf dem Index der anglo-jüdischen Literatur.
Ungenießbarer Fleischextrakt. Wie wollte und wie sollte dieser Joyce gelesen werden?
Langsam, geduldig, mit vielem Vor und Zurück,
empfiehlt Klaus Reichert, ehemals Professor für Anglistik und Amerikanistik in Frankfurt und von 2002 bis 2011 Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Für ihn ist der Ulysses
ein Weltbuch mit Einschüchterungseffekt.
Er verlangt Aufmerksamkeit. Bei Joyce müssen Sie sich wirklich einlassen auf den Text. Sie können nicht überspringen, denn das fehlt Ihnen dann irgendwo. Ihr müsst jetzt nicht das und das und das wissen, das kann ich euch auch erzählen. Aber ihr müsst merken, dass dieser Satz Brocken 5 Seiten vorher schon mal vorgekommen ist. Und dann strukturiert sich durch eure Aufmerksamkeit, durch euer Gedächtnis, strukturiert sich dieser Text oder einzelne Schichten dieses Textes. Da muss man nichts wissen eigentlich. Dazu kommt man dann nach einer langen Beschäftigung.
A very oral, very vulgar and direct, gutsy.
Nicht einschüchtern lassen sich die Fans aus aller Welt, die sich zumeist aus persönlichem Interesse und zum Teil seit Jahren schon in der Zürcher Joyce-Stiftung versammeln, im Museum Strauhof, zweiter Stock, zur Lektüre des Originals und im kleinen Kreis unter Leitung von Lehrmeister Fritz Senn.
Took part in discussion and Bloom doesn't want that and talked some medical thing.
Seit Jahrzehnten betreibt der Nestor der Joyce-Forschung Exegese pur, so wie der Autor es sich erhofft hatte, als aktive Teilhabe und offen für alles, was einem in den Sinn, zu Ohren und über die Lippen kommt.
Which numbered at the lowest computation 500,000 persons. That's more than Dublin.
Als redlicher Philologe bekennt sich Senn zu einer lebenslangen Joyce-Faszination. Abseits des akademischen Diskurses ermuntert er zum großen Abenteuer des Erlesens.
Auch Joyce war in dem Sinne der Philologe. Da war der Urphilologe, wenn man so will. Nicht? Was da alles in der Sprache steckt, was man tun kann. Und hier, ich finde das immer mehr, das ist keine große Entdeckung, wie handwerklich gut Joyce die einfachsten Dinge, schon in Dubliners. Man denkt, ja, so ist natürlich zu sagen, aber das ist überhaupt nicht natürlich in dieser Kürzung Prägnanz. Und das hat mich auch immer fasziniert. Ich bin ja eigentlich nicht viel mehr als ein Close Reader, ne? Und komme immer darauf zurück.
Der Odysseus aus Dublin.
Das US-Magazin Time hob Joyce zu Lebzeiten zweimal auf das Cover, 1934 und 1939. In Deutschland wurde er so nur einmal gewürdigt. 1961 prangte sein Foto auf dem Spiegel.
Anlass des Artikels über den Odysseus aus Dublin war die deutsche Ausgabe der Joyce-Biografie des Amerikaners Richard Illman. Eingeweihten bot die Spiegel-Story kaum Neues, aber bezeichnend war das Timing.
Im Wirtschaftswunderland der ausgehenden Adenauer-Ära formierte sich die deutschsprachige Joyce-Community. Die im angelsächsischen Raum längst fest etablierte Joyce-Industrie erhielt nach Zürich, dem langjährigen Aufenthalts- und Sterbeort des Autors, ein zweites Standbein in Frankfurt.
Als der Rhein Verlag 1966 aufgelöst wurde, übernahm Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld die Rechte an den Werken mehrerer Autoren. Klaus Reichert war damals Lektor bei Suhrkamp.
Unseld konnte kaufen verschiedene Autoren, die ihn interessierten. Das war einmal Hermann Broch, das war Scholem, für den Unseld sich gar nicht wirklich interessierte, aber der war eben auch im Gepäck. Und das war vor allen Dingen Joyce, nicht? Und Unseld sagte, ja, gut, ich kaufe das, denn ich habe ja einen Mann im Haus, der mir das macht.
Zum neuen Hausautor Joyce vermerkt die Suhrkamp Verlagschronik für das Jahr 1969.
Die Joyce-Ausgabe, angelegt auf 7 Bände und einen Ergänzungsband, hat den Ehrgeiz, das gesamte Werk, zunächst unter Ausklammerung von Finnegan's Wake, ins Deutsche zu übertragen in einer Weise, die dem überragenden Rang dieser Prosa gerecht wird.
Ich habe auch zu Unseld gesagt, bitte fragen Sie vor allen anderen möglichen Übersetzern, fragen Sie Schmidt, ob er etwas übersetzen möchte. Das ist dann sicher eine utrierte Geschichte und sicher wird sie dem Text nicht gerecht, aber wir bekämen auf diese Weise ein großes Monument der deutschen Sprache. Aber dazu kam es nicht. Und so kamen wir dann auf Wollschläger, der aber eigentlich daran interessiert gewesen wäre, wie übrigens Schmidt auch, Finnegan's Wake zu übersetzen. Hat gesagt, na gut, dann mache ich den Ulysses als Gelenkübung, um dann Finnegan's Wake zu übersetzen.
Fragen Sie Schmidt. Gemeint war der avantgardistische Einzelgänger Arno Schmidt, der zurückgezogen in der Lüneburger Heide lebte.
Schmidt hatte bereits die Memoirenbände Dubliner Tagebuch und Meines Bruders Hüter von Joyce' älterem Bruder Stanislaus übersetzt und brach in den 50er Jahren mehrfach eine Lanze für James den Jüngeren.
Arno Schmidt ist sehr spät zu Joyce gekommen, war völlig von den Socken, als er den Ulysses las.
Der Schmidt-Experte und Joyce-Übersetzer Friedhelm Rathjen.
Joyce war für ihn natürlich Arbeitslektüre und er musste irgendwie produktiv mit Joyce umgehen und da kam es ihm gerade recht, dass er mit dem Original vergleichend auch die alte Goyerche Übersetzung las und merkte, dass die unzureichend war.
Ich stelle die These auf,
donnerte Arno Schmidt 1957 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Der uns augenblicklich von den Schweizern servierte deutsche Ulysses wirkt großenteils wie eine Parodie auf das Original. Seit nunmehr 30 Jahren kursiert in lieben Deutschlands Mitten und als hochgenuin propagiert die verballhornte Übersetzung eines Buches, das zu den ewigen Besitztümern der Menschheit zu zählen ist. Nicht genug, dass man von der Missgeburt nicht gewarnt hat. Angepriesen hat man sie sogar und tut es munter noch.
Goyerts scharte Auswetzen wollte Arno Schmidt dann freilich auch nicht, als er gefragt wurde. Ihn beschäftigte sein eigenes Riesenwerk, Zettels Traum. Für Gelenkübungen war da keine Zeit, aber er wusste Rat.
Joyce, akustisch.
Dies ist ein Spiel aus Stimmen. Wovon handelt es? Wovon handelt die Welt?
Arno Schmidt mochte die Ulysses-Übersetzung Goyerts noch so verdammen, ihrer Verwendung zur künstlerischen Bearbeitung tat sein Urteil keinen Abbruch. Im Gegenteil, der Stern des Iren stieg weiter.
Von den Türmen schlägt es 7 Uhr. Der Tag ist hell. Es ist der 16. Juni 1904.
1960 bearbeitete Hans Magnus Enzensberger das Welttheater Ulysses für den Rundfunk als Jedermann-Mysterienspiel und Reise durch Zeit und Raum. Und auch ein später als König der Vorleser gefeierter Rezitator machte sich ans Werk.
Er ging weiter, vertrat die Zeit vor den Schaufenstern von Brown Thomas, Seidenhändler, Kaskaden von Bändern, dünne chinesische Seiden, aus der Öffnung einer umgestürzten Urne strömte eine Flut blutfarbenen Popelins, strahlendes Blut.
Gerd Westphal, Regisseur am Schauspielhaus Zürich, las 1963 auf Schallplatte Auszüge aus Goyerts Ulysses und Finnegan's Wake-Übertragungen ein. Die Westphal-Platte enthält 2 Raritäten. His Master's Voice persönlich. Die beiden einzigen existierenden Aufnahmen von James Joyce aus den Jahren 1924 und 1931. Er liest aus dem Ulysses und dem noch unveröffentlichten Work in Progress Finnegan's Wake.
Ladies and and gentlemen. Great was my admiration in listening to the remarks addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend.
Das Wiederanstimmen des Urgesangs.
Siegfried Unselz besaß die Rechte am Ulysses und suchte einen Übersetzer. Arno Schmidt hatte abgesagt. Wer würde der geeignete Sänger für den Urgesang sein, den Robert Musil dem Buch abgelauscht hatte? Sein literarischer Ziehsohn, fand Schmidt, wäre der Richtige. An Unselz schrieb er:
Ich lobe sehr selten, aber der kann was.
Der Hochgepriesene war der Schmidt-Jünger, Sprachstilist, Kirchenmusiker, Adorno-Schüler, Poe-Übersetzer, Gustav Mahler, Karl Kraus und Karl May-Kenner Hans Wollschläger.
Ich mache Musik mit Buchstaben,
beschrieb Wollschläger sein publizistisches Schaffen selbstbewusst.
Hans Wollschläger ahnte, was ihm mit dem Ulysses bevorstand.
Rund 30.000 Vokabeln. Ein fast unüberschaubares Spektrum an Themenkreisen, Motivvariationen, Sinnverknüpfungen, Erzählstilen und Erzähltechniken. Eine auf allen Ebenen der Sprachgeschichte und in höchster Potenz durcharrangierte Partitur der Klangmalerei.
Über seinen Vorgänger urteilte Wollschläger weniger gnadenlos als Schmidt.
Georg Goyerts Text von 1927 war vielfältig mangelhaft, das ist unbestritten. Und nicht nur dort, wo er konkrete Worte nun einfach konkret falsch wiedergibt. Er war dieser Text aber durchaus auch ein Zeugnis von großem Fleiß und großer Sorgfalt. Und um die Situation, in der er zu Papier kommen musste, damals so als erster Anfang, habe ich ihn, den Joyce-Anfänger Goyert, keinen Augenblick beneidet.
7 Jahre schrieb Joyce am Ulysses. Wollschläger saß 8 Jahre, 4 davon ausschließlich an der 1975 erscheinenden Übersetzung und gestand zwischendurch:
Ich habe mir ein Bild und Gleichnis von J.J. gemacht und es neben die Türe gehängt. Immer wenn ich aus- und eintrete, hebe ich die Faust zum Gruß. Wider ihn.
Kritisches, synoptisches.
Eine geschwätzige, allumfassende, mischmaschige Chronik.
Nennt Joyce den Ulysses an einer Stelle im Roman. Diese selbstironische Beschreibung trifft zu, auch wenn sie anders gemeint war. Denn in sämtlichen Editionen des Ulysses wimmelt es von Satz, Korrektur und Druckfehlern. Sie verärgerten schon den Autor und sie verwirren bis heute die Leser. In dem extrem anspielungsreichen, labyrinthisch vielschichtigen Text bleibt ja ohnehin vieles im Dunkel. Jeder Fehler verwirrt zusätzlich, zumal oft der klärende Kontext fehlt. Dass es statt great, groß, grey, grau heißen müsste und statt beard gleich Bart, bread, also Brot, muss unerkannt bleiben.
Viele Fehler entstanden beim Satz des englischsprachigen Werks in Frankreich, weiß der Münchner Anglist, Editionswissenschaftler und Joyce-Kenner Hans-Walter Gabler.
Das war die Zeit, in der ein Typoskript Kapitel für Kapitel nach Dijon zu Dardier geschickt wurde. Ein Trupp von bis zu 26 Setzern auf die alte Methode, weder mit Monotype noch Linotype, sondern wirklich im Handsatz das ganze Buch gesetzt hat. Die waren alle des Englischen unkundig. Die haben also teils, was da getippt war und teils, was eben von Joyce schon handschriftlich dazugeschrieben war, die haben das gelesen und umgesetzt. Dann kamen die ersten Druckfahnen an Joyce, dann hat er mehr hinzugefügt. Von dem Stadium, in dem das Buch abgeliefert wurde, bis hin zum Erstdruck, ist das Buch um ungefähr 33%, also ungefähr ein Drittel länger geworden. Und diese ganzen Sachen, teils schlecht getippt, teils für einen Franzosen schlecht lesbar geschrieben, das hat unzählige Setzfehler erbracht. Deswegen war auch die sauberste Art und Weise, den Text wieder zu erarbeiten, den Joyce für Ulysses sukzessive wirklich geschrieben hat, der sauberste Weg dorthin führte über das Erfassen jeder einzelnen Niederschriftsstufe an jedem einzelnen Punkt des Textes.
Gablers Plan einer grundlegenden Revision der Textbasis fand Mitte der 70er Jahre die Zustimmung der Joyce-Erben. Das Gros der Handschriften und Druckfahnen lagerte in Museen und Universitätsbibliotheken in den USA. Und was dort als Schnitzeljagd begann, mündete an der Münchner Universität Anfang der 80er Jahre in einen digitalen Korpus der Textschichten.
Was ich als Projektaufgabe mir gestellt habe, war ein doppeltes. Eine Ausgabe zu machen, in der ich zum einen von Überlieferungsfehlern bereinigten neuen Lesetext erstellt habe, zum anderen einen genetisch geschichteten Text aller Dokumente von der Reinschrift bis hin zur Erstausgabe. Und das bedeutet, genau zu registrieren, welche Texterweiterung auf dem Typoskript, auf den Druckfahnen erschienen ist. Und das ist alles schichtenweise registrierbar gewesen und darstellbar gewesen.
Im weltweiten Joyce-Betrieb löste Gablers kritischer, synoptischer Ulysses einen längeren transatlantischen Joyce-Krieg aus, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch in den Medien ausgefochten wurde.
Wollschläger hätte die Gabler-Edition wohl als wichtiges Hilfsmittel begrüßt. Aber sein Ulysses erschien 1975, 9 Jahre vor dem Gabler, im Rahmen der Frankfurter Werkausgabe, die 1981 komplett vorlag. Und 3 Jahre danach tagte das alle 2 Jahre stattfindende International James Joyce Symposium erstmals in der Bundesrepublik, geleitet von Klaus Reichert.
Frankfurt, 1984.
Naja, dann haben wir überlegt, wie können wir ein attraktives Programm machen, was wirklich international ist. Und es fügte sich, dass die kritische Ausgabe in 3 Bänden des Ulysses, die Hans-Walter Gabler in München gemacht hatte, fast fertig war.
Das symbolisch erste Exemplar der kritischen synoptischen Edition haben der Verleger Gavin Borden und ich beschlossen, in Frankfurt beim Symposium dem Enkel zu überreichen.
Passend zum Anlass und zur Feier des Tages, natürlich am Bloomsday.
1984 in Frankfurt ist Stephen Joyce, der gerne Stephen James Joyce mit seinem vollen Namen genannt werden möchte, hofiert worden als der Enkel des großen Schriftstellers. Stephen James Joyce hat lange Zeit versucht zu richten über das, was Leute machten mit dem Erbe seines Großvaters. Er hat gerne Publikationen und auch Vortragsveranstaltungen, Lesungen verhindert durch Verbot. Das kann er jetzt nicht mehr, weil eben das Urheberrecht gefallen ist und seitdem ist es um ihn auch sehr still geworden.
Zum Symposium reiste Joyce Prominenz aus aller Welt an. Eingeladen hatte Reichert auch den Pariser Philosophen und Dekonstruktivisten Derrida.
Jacques Derrida, der noch nie in Deutschland war, der hat ein Thema sich gewählt, lui dire, also das über das Ja sagen, und hat das Wort Yes durch den gesamten Ulysses gezogen, wo das auch immer wieder vorkommt. Dann wusste ich, Derrida spricht sehr lang. Ich habe also für ihn 3 Stunden reserviert. Und am Vorabend sagte, ja, ich werde aber 5 Stunden sprechen. Da muss das Programm umgebaut werden. War sehr schön. Sehr, sehr angenehme Begegnung.
Der Gipfel klang aus mit einem Festakt im Frankfurter Römer und einer Rede von Wolfgang Hildesheimer über das Jüdische an Mr. Bloom.
Der Vortrag von Hildesheimer, der englische Vortrag, er konnte ja via Native Speaker Englisch, den hat er selber dann ins Deutsche übersetzt. Und als die Veranstaltung zu Ende war, bekam jeder das fertige Büchlein Edition Sokamp von uns in die Hand gedrückt, weil das eben schon fertig war.
Multiple Joyce. Noch mehr fürs Ohr.
The summer evening had begun to fold the world in its mysterious embrace. Far away in the west the sun was setting, and the last glow of all too fleeting day lingered lovingly on sea and strand, on the proud promontory of dear old Hoth, guarding as ever the waters of the bay.
Es gab ja schon im Jahr 82 zum Beispiel eine ganze Reihe von Sendungen über Joyce im Westdeutschen Rundfunk bei Klaus Schöning, der die irische Einspielung des gesamten Ulysses, ich glaube 34 Stunden, für den WDR gekauft hatte und gesendet hat. Nicht? Da war er eigentlich in der Öffentlichkeit schon sehr, sehr präsent.
Wenn auch nicht unbedingt jedermanns Sache.
Dieser Joyce ist maßlos überschätzt,
ätzte damals der Scharfrichter des westdeutschen Feuilletons Marcel Reich-Ranitzky mit erhobenem Zeigefinger auch gegenüber Reichert.
Bronze by gold heard the hoof irons, steely ringing. Chips picking chips off rocky thumbnail, chips.
Horrid.
And gold flushed more. A husky fife note blew.
Blue. Blue bloom is on the
gold pinnacled hair.
32 Stunden am Stück lief der Original Ulysses 1982 anlässlich des 100. Geburtstags von Joyce simultan in Dublin und in Köln im Radio. Auf diesen Joyce-Marathon stimmte der WDR zusätzlich noch in einer zweistündigen Sendung mit Joyceianern ein.
Wir haben Wolfgang Hildesheimer ein paar Fragen zu Joyce gestellt, deren Antworten er uns auf Kassette zugeschickt hat. Ist James Joyce ein Vollender, vielleicht der Vollender der großen Romantradition? Oder beginnt mit ihm etwas Neues, etwas ganz anderes?
Nein, Joyce ist nicht einer der letzten großen Romanciers. Er steht außerhalb der Traditionen, ist daher auch kein Vollender. Er ist zwar, wenn man so will, ein gewaltiger Neuerer, aber keiner, der etwas Schule machen könnte. Denn Schule machen mag eine Sache des Stils oder der Struktur oder der Technik sein, aber Genie ist eine qualitative Größe und Qualität ist bekanntlich nicht übertragbar.
2012 ließen SWR und Deutschlandfunk den Ulysses erstmals komplett auf Deutsch inszenieren.
Bronze bei Gold, hörte die Hufeisen, stahlklingend. Splitter, Splitter, knippend von Felsen hartem Daumnagel.
Splitter.
Schlimm. Und Gold wurde noch röter. Ein heiserer Pfeifenton blies bloß blau Blumelein im golden getürmtes Haar.
Regie bei der 22-Stunden-Produktion führte Hörspielmacher Klaus Bulert.
Aus einem homerischen Gesang hat er eine Plattitüde geschrieben, eine Dubliner Plattitüde, die großartig im Schreibgestus ist, aber keine Helden in der Form hat. Der einzige Held ist die Sprache. Und diese Sprache, die ist so großartig, dass ich sie in ihrer Vielstimmigkeit gerne für mich fühlbar, darstellbar gemacht habe.
Bulerts Inszenierung zielte auf die akustisch erfahrbare, inszenatorische Verlebendigung des Stoffes, nicht als Konkurrenz zum Buch, sondern als eigenes Medium.
Die Welt von Joyce, die Welt von Dublin zu erfahren, ohne dass mir die jemand vorliest, sondern dass ich sie erfahre als einer, der darin ist, den Stimmen umgeben, den nicht eine Geschichte einspinnt. Diese Geschichte ergibt sich aus der Vielstimmigkeit. Aber ich bin Teilnehmer, ich bin direkt, wie in eine Stadt, in eine fremde Stadt, die ich erlebe, wenn ich hineinkomme und Geräusche höre, einen Weg finde, der sich nicht nur schriftlich, sondern auch akustisch abzeichnet. Das war die Idee.
Rose, Töne, Antwort zwitschernd, Kastilien, bricht der Morgen an, Klingelingeling, schwenkte klingelnd, Münze klang, Uhr schnarrte, gestehen.
Sonny!
Ich konnt Strumpfband klatschen, dich nicht verlassen. Klatsch! La klatsch! Klatsch!
Der große Weltall-Nacht-Albtraum.
A Tim Finnegan lived in Walking Street. A gentleman Irish, mighty odd. Well, he had a brogue, both rich and sweet, and her eyes in the wood, and he carried a heart.
Eine alte Music-Hall-Nummer, die Ballade vom Dubliner Maurer Tim Finnegan. Sie diente Joyce als Inspiration für seine letzte große Unternehmung. Fertig wurde er mit ihr, inzwischen fast völlig erblindet, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. One morning Tim was rather full. His head felt heavy, which made him shake. He fell off the ladder and he broke his skull. Then they carried him home, his corpse to wake. Nach einem Sturz von der Leiter liegt Schluckspecht Finnegan aufgebahrt im offenen Sarg, umringt von stark alkoholisierten Angehörigen und Kollegen. Und es kommt, wie es kommen muss. Erst fliegen die Fäuste, dann die Whiskyflaschen. Und ein paar Buddeln treffen auch Tim.
Und da Whisky sich von dem irisch-gälischen Wort für Lebenswasser ableitet, genügt ein Tropfen und Finnegan wird plötzlich wieder putzmunter. Die Totenwache endet als fröhliches Auferstehungsfest. Lots of fun at Finnegan's wake. He ducked in landing on the bed. The whiskey scatters over Tim. I'll be daddy revives and see how he rises. Tim Finnegan rising in the bed. Saying 20 hour whiskey around like blazes. Be the tonnet and jazzer, do you think I'm dead? Quick, pull it down, will you dance to your partner around the floor with a tonnet shake? Hit it in, dissolute, I tell you. Für Klaus Reichert ist die Joyce'sche Version dieser Totentanz-Burleske
das vermutlich befremdlichste, unverständlichste Stück Literatur, das je geschrieben wurde.
Soft morning, city. Lisp. I am leafy speaking. Lip. Faulty and faulty all the nights have fallen unto long my hair. Not a sound falling. Listen. No wind, no word, only a leaf, just a leaf, and then leaves. The woods are fond always.
Finnegan's Wake ist ein babylonischer Sprachenwirrwarr, ein Wörterchaosmos, ein rund 700 Seiten langer Urhypertext. In sich und mit beinahe allem außerhalb seiner vernetzt, vollgestopft mit Anekdoten, Fabeln und Erzählsträngen, permanent in Bewegung und ausufernd in alle Richtungen und in unübersehbare Bedeutungssphären. Kurz, wie Joyce selbst es in Anlehnung an Shakespeare formulierte, die Welt in einer Nussschale. All space in a nutshell.
And Robinson Crusoe, it is for me golden wending. Unless, away. Rise up, man of the hoots, you have slept so long.
Aus Leopold und Molly Bloom wird hier das Ehepaar mit den Initialen HCE und ALP. HCE steht für Humphrey Chimpton Earwicker, für Here Comes Everybody und für den sagenhaften irischen Riesen Finn McCool. Und ALP ist das Kürzel für die Allmutter Anna Livia Plurabel und für vieles mehr.
Or is it only so, Miss Leams? On your pondered palm, reclined from cape to peed, with pipe on bowl. Terce for a fiddler, six for MacMarriers, none for a coal. Rise up now and arouse, Norvina's over. I am leafy, you're golden, so you called me. Mamie Life, yea, you're golden.
Anna Livia verkörpert vor allem die Liffey, die durch Dublin fließt. Wie in Whisky steckt in Liffey das Wort Life und wie die Lebensader der Stadt meandert Anna Livias Redefluss durch das Buch hin zum Meer der Sprachen, der Geschichten und Träume. Und am Ende beginnt alles wieder von vorn.
Game here endeth, the curtain drops by deep request, a plauder amain. For the clearer of the air from on high has spoken in tumbledum tumbledam to his tumbledim tumbledum world, and MacGuffinized by that phenomenon, the inhabitants of the earth have trumbled from firmament unto fundament, and from Tweedledums down to Tweedledees.
Es handelt sich um Kompositionen bei Joyce. Das hat sehr viel mit der Musik zu tun. Er war ja auch außerordentlich musikalisch.
Well, you know, or don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair's gone ashly. Filou, Filou, what age is that? It soon is late.
Die einzige Aufnahme, die wir von ihm haben, ist Anfang und Schluss des Anna-Livia-Kapitels. Und da hören Sie, wie das komponiert ist, wie das klingt.
Neues und Tolles von Joyce.
Schon während der Arbeit an Finnegan's Wake regte Joyce Übersetzungen ins Französische und Deutsche an. Besonders am Herzen lagen ihm die Anna-Livia-Passagen.
Versuche der Eindeutschung und Lesbarmachung des Textes bündelte 1989 ein Band der Edition Suhrkamp, herausgegeben von Klaus Reichert und Fritz Zenn, Finnegan's Wake, gesammelte Annäherungen. Vertreten sind darin auch Friedhelm Ratjens Versionen zweier Wake-Episoden.
Der Mauchs und der Traufen und der Aumweise und der Gnatzhoffer.
Das Schöne oder Schlimme am Übersetzen solcher Literatur ist, dass man es nicht wirklich erzwingen kann, dass man es auch nicht ausrechnen kann. Es gibt für alles eine gute Lösung, manchmal sogar eine sehr gute Lösung, aber man muss drauf kommen. Und das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass mir wirklich im richtigen Moment etwas einfällt. Dylan Thomas hat mal gesagt, "The magic in a poem is always accidental." Nur durch den Zufall passiert das, worauf wir alle warten in der Kunst, dass etwas Neues, Tolles passiert.
Friedhelm Ratjen, der als Dritter nach Goyard und Reichert das Porträt des Künstlers als junger Mann übersetzt hatte, holte einen noch unbekannten Joyce ins Deutsche. 11 Prosa-Miniaturen eines Projektfragments aus dem Jahr 1923.
Sie erschienen 2014 unter dem Titel Finns Hotel. Die Skizzen kreisen um Ereignisse, Daten und Figuren aus der irischen Geschichte und sind als potenzielle Keimzelle des Wake, wie soll man sagen, gewöhnungsbedürftig.
Der irische Chin-Chin-Joss, der topseitige Joss Pidgin Cal Barclay, Erzdruide des irischen Chin-Chin-Joss, erklärte sodann in seinem heptachromatischen, siebengefärbten Rohrangel Grüblindigon-Mantel Patrick, dem Bealbten, dem Stillen.
Burkhard Klausner wagte sich für ein Hörbuch an Finns Hotel.
Die Illusion ist der befarbenswerten Welt Jossis, deren Mobiliar vom Mineralischen übers Vegetabilische bis zum Animalischen gefallenen Menschen in bloß einem einzigen Widerscheine von den etlichen iridalen Gradationen des Sonnenlichts erscheine, jenem nämlich, welchen jener Teil davon zu absorbieren sich unfähig erwiesen habe.
Noch einmal die Übersetzung des Jahrhunderts.
In my song, in my gondola, waiting on the old lagoon.
Ein Kunstwerk der deutschen Sprache sollte sein Ulysses werden, hatte Hans Wollschläger gesagt. Er übersetzte auf Wirkung hin, und genau so hörte es sich auch an, wenn der Musik mit Buchstabenmacher auf Lesetour ging.
Säuft nicht wie Billy in Rotwein, ab durch die Mitte. Hier, guck doch mal hier, Kruzidöcken, ich schlag doch lang hin. Und zum Friseur ist er auch gewesen, zu voll zum Sprechen. Mit einem Kerl von der Eisenbahn, wie kommst du denn dazu? Eine Oper, die ihm gleich, Rose of Castile, Rose of Castile. Hilfe, Polizei, bisschen H2O für einen Herrn, dem die Sinne schwinden. Guck doch mal, Bentham, seine Blümchen. Ach, Herr Jemine, der fängt uns gleich an zu hollern. Oh, Colin Bourne, mein schickes Mädchen, Mensch, halt doch die Klappe. Haut dem Kerl doch mal die Schluckluke zu, aber fest. Bis dahin, es geht noch eine Weile so weiter. Wenn man das Ergebnis von mehreren Jahren nicht ganz leichter Arbeit aus der Hand lässt, gibt man damit natürlich indirekt zu verstehen, dass man es nicht eben für misslungen hält. Ich habe die bisherige deutsche Gestalt des Werks ganz entscheidend verbessern können. Ich halte sie freilich auch weiterhin für verbesserungsfähig und werde weiter daran verbessern, wenn es geht. Denn eine solche Arbeit ist fertig, vollendet gar eigentlich nie.
Verbesserungsbedarf hatte sich allerdings schon während der Arbeit gezeigt.
Wir haben ihm so viel da rauskorrigiert oder reinkorrigiert und es waren jeweils Ritte über den Bodensee, um ihn dazu zu bewegen, dass er das und das nun ändert, nicht? Weil das notwendig ist. Hier brauchen wir ein Wortspiel, Hans, sonst wird der Folgeteil unverständlich. Ja, das geht nicht im Deutschen. Da musst du die deutsche Sprache etwas pressen. Das Deutsch von Karl Kraus ist nicht vergleichbar mit dem Deutsch, was aus dem Ulysses herauskommen sollte.
Ich habe es immer bewundert, er sprach auch wunderbar druckfertig und schön. Nur wurde das dann ein bisschen unbesehen sofort hochgejubelt. Über Nacht war das die Übersetzung des Jahrhunderts und wurde von Rezensenten hochgelobt, die ja gar nicht die Zeit haben konnten, sich das anzusehen.
Ich sagte damals zu uns, ergeben Sie uns noch ein Jahr, dann wird da hoffentlich eine gute Übersetzung draus. Unsere Antwort war, was Sie da noch dran tun, merkt sowieso kein Kritiker. Und er hatte vollständig recht. Keiner hat es gemerkt oder keiner wollte es merken.
Mächtiger Käse.
Wollschlägers Ulysses wurde ein Superseller. Auch in der kommentierten Ausgabe, die Suhrkamp zum 100. Bloomsday-Jubiläum 2004 präsentierte. Übrigens mit unverändertem Text. Erst 2007 gab Wollschläger grünes Licht zu einer Textrevision im Team. Allerdings verstarb er völlig unerwartet wenig später.
Das Team machte sich ohne ihn an die Arbeit. Fritz Senn, die Kuratorinnen der Zürcher Joyce-Stiftung, Ruth Frehner und Ursula Zeller, und der deutsche Joyce-Dokumentar- und Fact-Checker Harald Beck. Die Sache mit dem Käse im Lästrigonen-Kapitel war seine Entdeckung, eine von vielen.
Leopold Blum gönnt sich zum Mittag ein Glas Burgunder und dazu ein Käsesandwich.
Religion, Weihnachtsputer und Gänse, Schlachtung der unschuldigen Kindlein, Essen, Trinken und fröhlich sein. Nachher sind dann die Unfallstationen voll, bandagierte Köpfe. Käse verdaut alles außer sich selbst. Mächtiger Käse.
Haben Sie ein Käsesandwich?
Jawohl, Sir.
Paar Oliven möchte ich wohl auch ganz gern, wenn Sie die da haben. Italienische sind mir am liebsten. Ein Gläschen guter Burgunder. Räumt sie weg, diese ganze. Rutscht dann wie geschmiert. Dann noch einen schönen Salat, dann bin ich wieder die Ruhe selbst.
Das war in Wollschlägers Ausgabe so geschrieben, dass er es mit mächtigen Käse übersetzt hat. In Joyces Handschrift ist aber in den Fahnen geändert zu mighty, wie von might die Milbe. Der Käse war milbig. Da zeigt sich halt Joyces unglaubliche Raffinesse. Das war eine Redewendung, so ein kleiner Merkvers. Cheese is a mighty elf, digesting everything but itself. Und das alles geht natürlich verloren, wenn der Käse mächtig ist.
Die Revision der Wollschläger-Übersetzung glich diese mit Gablers kritisch-synoptischer Edition des Originals ab, arbeitete neueste lexikologische Erkenntnisse zu Joyce' Wortschatz ein und präzisierte die vom Romanpersonal benutzte Idiomatik.
Who are you laughing at? Says Bob Dorn. So, I saw there was going to be a bit of a dust. Bob's a queer chap when the porter's up in him. So, says I, just to make talk, how is Willie Murray these times, Alf? I don't know, says Alf. I saw him just now in Capel Street with Paddy Dignam, only I was running after that. Ja, what? Says Joe, throwing down the letters. With who?
Gerade mit dem irischen Englisch, wie man es seit Joyces Zeiten bis heute in Dublin hört, tat sich Wollschläger schwer. Nicht ganz zufällig, weiß Ruth Frehner.
Was bekannt ist, ist, dass Wollschläger zum Beispiel das Angebot von Suhrkamp ausgeschlagen hat, dass er nach Dublin fahren sollte, ein bisschen das Gespür zu bekommen für diese Art von Englisch, die ja eben dort gesprochen wird. Da hat er manchmal schon relativ eigenmächtig halt einfach etwas gesetzt, aber es ist dann nicht mehr eine wirkliche Joyce-Übersetzung.
Abgeschlossen wurde die Revision 2017.
Alt wie jung und Neulesenden verspricht der neue Ulysses ein aufregendes Leseabenteuer und Vergnügen. Joyce Redivivus.
Hieß es auf der Suhrkamp-Webseite. Nur ging das Theater jetzt erst richtig los.
Die Rechtsnachfolgerin von Wollschlägers, ebenfalls verstorbener Witwe, erhob Einspruch. Die Revision sei ohne vertragliche Vereinbarung durchgeführt worden. Die Eingriffe verstießen gegen das Urheberrecht des Übersetzers. Hier wurde ein Kunstwerk zerstört, klagte die Erbin.
Waren damit 10 Jahre Arbeit für die Katz? Suhrkamp legte die Sache auf Eis. Gedruckt wurden nur 200 Exemplare des rund erneuerten Ulysses, reserviert für Bibliotheken, die Forschung und ausgewählte Joyce-Insider.
100 Jahre James Joyce made in Germany. Das Kapitel endet beinahe so, wie es einst im Münchner Theater begonnen hatte. Vorläufig jedenfalls.
Rechtlich sei die Sache tot, meint Fritz Senn. Und der Verlag stehe vor der Frage, was tun mit diesem, unserem Joyce?
Wenn jemand jetzt Joyce will, dann kann man nur noch den Wollstuhl. Den müssen die ja wieder neu auflegen. Wie können die jetzt ihre Leser überzeugen, dass man das Buch kaufen soll, das sie ja selber ersetzen wollten? Nicht? Ist gar nicht so einfach.
Vom Dichter Stéphane Mallarmé stammt der Satz:
Alles auf der Welt existiert nur, um in ein Buch zu münden.
Bei Joyce mündete alles in nur eine Handvoll Bücher. Aber in ihnen durfte schonungslos realistisch, unsentimental und mit viel Humor und Empathie so ziemlich alles gesagt sein. Über Dublin und Irland, über die Kunst und das Leben, über Gott und die Welt und über uns Durchschnittsmenschen, à la Leopold und Molly Bloom und Anna Livia Plurabel.
Burks of Denzel and Hollis their ulterior goal. Dixon follows, giving them sharp language, but perhaps out an oath, he too, and on. Bloom stays with Nurse the Thought to send a kind word to Happy Mother, nursling up there. Dr. Diet and Dr. Quiet, look she too, not other now. Ward of Watching and Horn's house has told its tale in that washed-out pallor.
In Hans-Walter Gablers Bücherschrank steht neben der Elman-Biografie auch die Einführung in den Kosmos Joyce des Briten Anthony Burgess, übersetzt von Friedhelm Rathjen. Burgess bringt am Ende auf den Punkt, was die Droge Joyce auch und vor allem bewirken kann, zumal es in ihrem Namen ja schon mit anklingt. Joy. Oder ist das auch nur wieder eine dieser geheiligten Joyce'schen Koinzidenzen?
Wenn wir ihn gelesen und auch nur ein Jota von seiner Substanz aufgenommen haben, kann weder die Literatur noch das Leben jemals wieder ganz so sein wie zuvor. Wir werden eine verwirrende Freude am Alltäglichen finden, die meist besudelte Stadt als ein Diagramm des Himmels ansehen und uns gegen alle übermächtigen Widerstände einen kaum haltbaren Optimismus leisten.
Stets der Ihre. 100 Jahre Joyce auf Deutsch. Feature von Walter Bonacker. Es sprachen Frauke Pohlmann, Alexander Ratschun, Joachim Schönfeld, Renate Steininger und der Autor. Ton Inge Görgner. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.
Also Ulysses steht so hoch, dass man es zwar auf dem Bücherregal hat, aber nicht liest. Das ist eigentlich, sagen wir mal, so ein Spiegelbild akademischer Überheblichkeit.
Joyce für jedermann. Anthony Burgess. Here comes everybody.
Ja, ja.
Ist er ein Autor für jedermann?
Ich meine ja. Nicht, weil er über jedermann schreibt, sondern weil er so vielschichtig schreibt, dass jedermann auf seiner Stufe darauf reagieren kann und damit umgehen kann.
For here the holy language soon's to come, to pause, 'tis goed, het best.